Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über den Tellerrand geschaut, dem Podcast der AKE, der Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung. Mein Name ist Sebastian Bocconi und ich darf heute neben dem Vorsitzenden der AKE, Herrn Professor Felix Keil, Herrn Oberarzt Dr. Thiele Orbeck begrüßen. Wir beschäftigen uns wieder mit dem Mikrobiom, allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Das Thema ist nach wie vor relevant. Warum?
Ja, also es hat sich doch einiges ergeben. Primär ist es so, und das haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon deutlich erwähnt, ganz kurz. In der Hämato-Onkologie machen wir therapeutisch sehr viel, wo wir den Patienten helfen, aber die Nebenwirkungen und die Schäden dabei sind, dass wir sehr viele Dinge zum Schutz des Patienten machen, dass das Mikrobiom schädigt. Also Antibiotikatherapie, dann haben wir die Toxizitäten der Therapie. Das heißt, die supportive Therapie ist häufig ein Problem, weil wir durch Behandlung von Infektionen die Diversität und die Gesundheit des Mikrobioms schädigen und wie gesagt durch Chemotherapie und oder Strahlentherapie auch die Schleimhaut schädigen. Und das sind beides Faktoren, die für die Darmgesundheit nicht gut sind und führt letztendlich auch dazu, dass die Patienten häufig in einem sehr reduzierten Zustand sind und dass auch durch die verletzte Schleimhaut und durch die dysfunktionale Darmbesiedelung die Patienten dann schwere Infektionen erleiden können, weil böse Bakterien im Darm, E. coli, Clostridien, über die Darmschleimhaut ins Blut kommen und wir dann eine Sepsis haben. Ganz abgesehen davon, dass die Patienten bezüglich allgemeiner Nahrungsaufnahme auch beeinträchtigt sind. Und was mich besonders freut, dass durch die letzte AKE-Sitzung der Kollege Thiele Orbeck und ich sozusagen fachlich zusammengekommen sind und wir eine Kooperation haben und interessante Projekte haben, um den Zustand diesbezüglich unserer Patienten zu verbessern. Und da stellt sich natürlich die Frage, jetzt müssen wir zuerst sagen, warum ist es so wichtig, dass ein Mikrobiom eines Patienten einigermaßen divers und gesund bleibt, wie man schon vorher gehört hat. Und das wird uns jetzt der Kollege Orbeck erzählen.
Ja, im Endeffekt haben wir jetzt mittlerweile aus unterschiedlichen Bereichen der hämatologischen, onkologischen Therapie, und da möchte ich hervorheben, die Immun-Checkpoint-Blockade, die allogene Stammzelltransplantation und die CAR-T-Zelltherapie wirklich eine sehr starke Evidenzlage, dass das Mikrobiom bezüglich den klinischen Outcomes dieser Erkrankung maßgeblich beteiligt ist. Da gilt die Faustregel, je diverser das Mikrobiom, desto besser die Outcomes, sowohl in Bezug auf die Wirksamkeit dieser Therapien, aber auch um gefürchtete Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Graft-versus-Host-Krankheit zu vermindern. Dementsprechend ist es medizinisch eine absolut berechtigte Frage, wie können wir das Mikrobiom bei diesen Patienten denn unterstützen? Zum einen und zum anderen, abgesehen von Wirksamkeit und Sicherheit, muss man natürlich auch über Kosten-Nutzen sprechen. Ja, wenn Sie sich ja anschauen, was eine Stammzelltransplantation in Europa im Durchschnitt kostet oder eine CAR-T-Zelltherapie, wir sind bei Therapiekosten von mehreren hunderttausend Euros. Eine Unterstützung des Mikrobioms, beispielsweise durch Ernährungsinterventionen, wenn wir da eine geeignete definieren könnten, wäre sehr kostengünstig und förderlich, um diese natürlich sehr teuren, aber auch wirksamen Therapien zu unterstützen.
In weiterer Folge haben wir uns dann Folgendes überlegt. Ich bin einmal hergegangen, habe mir an meiner Abteilung, also ich leite die dritte medizinische Abteilung im Hanusch-Krankenhaus, das ist auch ein Leitspital für die österreichische Gesundheitskasse. Und wir wissen zum Beispiel, dass durch die sehr teuren Therapien, das ist belegt, manchmal ab und an die günstigeren Maßnahmen, die aber sehr effizient sind, für Patienten ins Hintertreffen geraten. Also wir haben uns einfach angeschaut, wie werden denn die Patienten an unserer hochspezialisierten Abteilung, wo wir auch diese Therapien machen, ernährt und mussten feststellen, dass eigentlich das, was unsere Patienten bekommen, und da muss ich auch sagen, da habe ich mich vorher auch nicht damit beschäftigt, nicht die Ernährung kriegen, die mikrobiomunterstützend ist. Also wir sind hergegangen, haben uns angeschaut, was essen unsere Patienten innerhalb einer Woche, die verschiedenen Kostformen, und haben einerseits gesehen, 10 Gramm Ballaststoffe, das ist zu wenig. Also wir wissen aus Grund von Mikrobiomforschungen, dass es grosso modo wahrscheinlich klug ist, circa 30 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen, wahrscheinlich Glucane 6 Gramm und einen gewissen Anteil an nicht resorbierbaren Stärke. Also wir haben uns das durchgesehen, also kurz, dass Sie eine Vorstellung haben, nicht resorbierbare Stärke wären zum Beispiel Kohlenhydrate, die gekühlt werden und dann wieder aufgewärmt. Dann die Glucane sind zum Beispiel im Hafer drin und dann gibt es noch Oligosaccharide mit Fructose und Galactose, das wären Gemüse, Artischocken, Bananen, Chicorée zum Beispiel, Zwiebel und Hülsenfrüchte. Jetzt ist es natürlich nicht machbar, dass ein Mensch am Tag 300 Gramm Linsen isst oder 15 Bananen. Und wir haben uns angeschaut, und das ist das Geheimnis, eine mikrobiomunterstützende Ernährung zu entwickeln und nachzuschauen, was passiert bei uns. Also kurz gesagt. Bei uns in meiner Abteilung ist die Ernährung nicht ideal. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Was insgesamt in der Woche angeboten ist, wenn man das anders zusammenstellt, dann kommt man sehr wohl auf diese Menge. Also im Prinzip können Sie sich auch für zu Hause merken, Sie sollten ungefähr, wenn Sie es zusammenbringen, 4-5 Mal in der Woche so 60 Gramm Hafer zu sich nehmen. Ob Sie da schottische Haferkeks essen, ein Müsli, das ist egal, das geht. Also ich habe selber ausprobiert, weil ich wusste ja auch nicht, ob man das machen kann. Und dann sollten Sie so 300-400 Gramm Gemüse am Tag zu sich nehmen und dann ergänzend eben Hülsenfrüchte, Zwiebel. Und die zweite Regel, die wir ausgearbeitet haben, keine Süßgetränke, that's it. Ob Sie dann Veganer sind oder ob Sie dann dazu ein Fleisch essen wollen, ist egal. Wir sind mitten noch im Prozess. Gibt es eine mikrobiomunterstützende Therapie? Ja. Können wir im Krankenhaus die so zusammenstoppeln? Ziemlich sicher, da arbeiten wir dran. Man kann auch sagen, dass die Ernährungsunterstützung im Vergleich zu den Kosten moderner zellulären Therapien sehr gering sind. Also wenn wir von KT oder bispezifischen Antikörper reden, da reden wir von Therapiekosten von 300.000 Euro. Und sind mitten dabei, ein wissenschaftliches Projekt zu entwickeln, ob wir mit einer definierten mikrobiomfreundlichen Ernährung, die auch schmeckt und machbar ist, und wir probieren das momentan aus, auch um es verträgt, das Mikrobiom positiv zu beeinflussen.
Darf ich da ganz kurz fragen? 300-400 Gramm Gemüse, das klingt jetzt recht viel. Ist es auch egal, in welcher Form ich das nehme? Kann ich auch eine Brokkoli-Cremesuppe zählt genauso wie der Brokkoli, den ich so in der Pfanne dünste, oder?
Genau, das zählt alles all in. Im Prinzip 30 Gramm Ballaststoffe. Und das ist genau eine sehr wichtige Frage. Also wir arbeiten eine machbare Ernährung aus. Das muss schmecken, das muss einfach sein. Und ich glaube, daran scheitern viele Ernährungskonzepte, weil wir würden nicht dem Patienten vorschreiben, was er nicht essen darf, sondern nur das, was er essen soll als Kernernährung. Da bleibt noch genug übrig für andere. Das heißt, wenn der das isst, dann kann er auch noch eine Schokolade essen. Eine Stelze ist auch drin. Was er nicht darf, sind keine Süßgetränke. Das ist das Einzige, was wir nicht erlauben. Und das Zweite ist, dass wir eben schauen, dass es schmeckt. Jetzt sind wir in der Feasibility. Es macht wirklich Spaß. Und im Prinzip kann ich Ihnen sagen, wenn wir das hinkriegen, dann können das alle Zuhörer auch essen, wird Ihnen sicher gut tun.
Klinische Ernährung ist ja, finde ich, genau der richtige Begriff dafür. Also wenn man so eine kleine Anekdote aus dem Dienst erzählt, ja, man kennt das als Arzt, Assistenzarzt, Sonntagnacht, man hat nichts eingepackt zum Essen, es bleibt beim Patientenessen übrig, dann denkt man sich, super, jetzt gibt's doch was. Dann macht man diese Schale auf und man sieht, das ist ein halber Toast mit einer Viertel Butter und vielleicht eine gefriergetrocknete Wurst noch dazu und that's it, ja. Und woran liegt das eigentlich? Ich meine, wir können alle Krankenhäuser in Deutschland wie auch in Österreich stehen unter Kostendruck. Und das ist einer der Punkte, wo wir Ärzte ja nichts verordnen können, sondern das wird ja zentral vorgegeben. Dementsprechend habe ich es auf jeden Fall miterlebt, dass da konsequent Kosten eingespart werden. Und jetzt haben wir erstmalig die Gelegenheit, diesen Aspekt zu untersuchen, ja. Und es finanziert sich dann selber, weil wir wissen, okay, wir haben das Geld dafür, diese teuren Therapien durchzuführen. Aber wenn wir diese Therapien durch einfache Maßnahmen, die nicht nur das Immunsystem fördern, aber auch den Patienten vielleicht noch zur Lebensqualität beitragen, die gesund sind, die schmecken, dass wir, wenn wir in diese Richtung quasi neue Anstöße wagen können, dann denke ich, macht das extrem viel Spaß.
Es ist charmant und erfreulicherweise ist da auch die UGK völlig dahinter, also der medizinische Bereich, die finden das wirklich smart und es macht uns wirklich Spaß und vielleicht erklärst du zum Schluss noch, also wir ändern die Ernährung, aber okay, was passiert dann? Also wir machen eine Feasibility, das heißt, was wir vorhaben, dass wir bei 50 Patientinnen, die eine Immuntherapie kriegen werden im Laufe ihrer Erkrankung, mit dieser Ernährung über 6 Monate betreuen und dann was messen wir dann? Also unsere Aufgabe im Hanusch-Krankenhaus ist es, diese Ernährung zu gewährleisten, auch zu kontrollieren, ob sie das essen. Also erstens Definition der Ernährung, da sind wir gerade dabei. Zweitens, toleriert es der Patient und schmeckt es ihm auch, weil sonst macht er 6 Monate nicht. Und wie dokumentieren die das? Und wenn wir den Part fertig haben, sonst Thilo Orberger jetzt erzählen, was wir da messen.
Genau, also mein Forschungsgebiet sind die mikrobielle Metabolite. Man kann sich vorstellen, das Mikrobiom für sich alleine, da wissen wir, Vielfalt ist wichtig, aber was macht einem eigentlich diese große Vielfalt aus? Ja? Sind es bestimmte Bakterien, die da immunmodulatorisch wirken, die vielleicht das Epithel beeinflussen? Und was machen diese Bakterien? Jetzt haben wir in unseren Forschungsarbeiten zeigen können, dass Bakterien bestimmte Stoffwechselprodukte produzieren, sogenannte mikrobielle Metabolite. und die wirken für sich genommen sowohl auf T-Zellen wie auch auf das intestinale Epithel. Und damit haben wir quasi diesen Link zwischen Mikrobiomvielfalt und klinischen Outcomes ein Stück weiter heran oder vorantreiben können. Und das ist aber etwas, was man auch konkret messen kann. Ja, das machen wir mit unseren Kollaborationspartnern in Freising an der TU München. Wir können diese Stoffwechselprodukte gezielt messen. Und die sind allerdings abhängig davon, welche Präbiotika eingenommen werden. Ja, wie du schon gesagt hast, ja, Stärke beispielsweise. Viele Stärkeprodukte sind für den Menschen nicht verdaulich und werden durch das Mikrobiom weiter abgebaut. Und durch den Abbau dieser Stärkeprodukte entstehen erst diese biologisch wirksamen Metabolite. Und deshalb wäre mein Vorschlag beispielsweise, dass wir Metabolite bei diesen Patienten gezielt messen. Und natürlich in den nächsten Schritten wollen wir aber auch zeigen können, dass wir die Lebensqualität der Patienten verbessern können. Dazu gibt es ja die etablierten Quality of Life Fragebögen, die wir hernehmen können. Der Goldstandard wäre dann zeigen zu können, dass das auch einen Effekt hat auf die Therapiewirksamkeit. Aber das ist natürlich etwas, wofür dann wir auch große multizentrische Studien brauchen. Aber ich denke, zu Beginn Feasibility und solche Biomarker wie zum Beispiel mikrobielle Metabolite, da liegen wir auf jeden Fall richtig.
Und was wir uns noch ansehen, also in Zusammenarbeit dann mit der Klinik im AK Wien, wo wir im Prinzip schon eine langjährige, mit Professor Wallent langjährige Kooperation haben, eine wissenschaftliche, wollen wir uns noch andere inflammatorische Parameter anschauen. Wir wollen uns anschauen, wie werden Stammzellen beeinflusst. Gibt es gewisse Hinweise, dass wir zellulär hier was erreichen? Und was wir uns ganz basal anschauen, das ist schon angezeigt, wie ist der funktionelle Zustand des Patienten? Was hat er für eine Muskelmasse? Wie weit und wie schnell kann er gehen? Wie ist seine Handkraft? Das sind alles wichtige Parameter. Und ja, that's it. Also wir haben praktisch vom letzten Podcast einiges getan und ich kann Ihnen versprechen, Sie werden nächstes Jahr wieder von uns hören.
Ja, wie hat sich über die Jahre der Zugang zu Keimen und Ernährung gewandelt?
Ja, da kann ich aufgrund meines Alters was sagen, weil ich habe 1989 beim Professor Kolb begonnen im Rahmen seines Stipendiats als im Labor und in der Klinik mich mit allogener Stammzelltransplantation zu beschäftigen und bin dann 92 ins AK Wien gegangen. Und damals war es so, dass die Patienten in Zelten waren, strengst isoliert, wurden mit Beta-Isotona abgepinselt, das Essen wurde gekocht, es wurde sogar die Zeitung autoklaviert. Wir haben den Patienten Antibiotika gegeben, dass der Darm möglichst keimfrei ist. Und wir haben immer gedacht, wir müssen den Patienten von Keimen von außen schützen. Was uns noch nicht so klar war, dass jeder Mensch natürlich an der Haut und im Darm mit Keimen besiedelt sind und dass das an für sich eine Schutzfunktion hat. Also wir haben alles eradiziert, was vielleicht den Patienten auch geschützt hat und mussten dann feststellen, dass wir dadurch eigentlich sinnvolle Keime, die uns eigentlich im Alltag schützen, an der Haut und im Darm eradizieren und dann die Bösewichte übrig bleiben. Also das würde heute niemand mehr machen. Wir lassen die Patienten jetzt ohne diese ganzen Prozeduren in den Zimmern liegen und wir sind auch bei der Ernährung viel legerer geworden. Im Gegenteil, also aus ein paar Hochrisikoernährungen, also wie zum Beispiel ein Schimmelkäse und Rohmilchprodukte, dürfen wir unsere Patienten alles essen, also außer rohes Fleisch. Und Schimmelkäse erlauben wir unseren Patienten alles. Wir haben sukzessive das erleichtert und sehen keine Probleme. Im Gegenteil, ich weiß sogar, dass die Dänen eine extramorale Betreuung für Leukämiepatienten machen. Das heißt, der Patient bekommt die Chemo und geht dann wieder nach Hause und kommt nur bei Fieber rein, wahrscheinlich sogar bessere Ergebnisse haben, als wir halten die Patienten in dieser Isolationskäseglocke. Das ist out of order jetzt. Das ist nicht mehr sinnvoll.
Was ich ja eben spannend finde, ist, dass viele der Ernährungsinterventionen, die wir im Krankenhaus haben, und insbesondere bei Stammzelltransplantationen, noch aus dieser Zeit herrühren. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir das eben gezielt angehen können.
Wir haben das massiv gelockert. Wir haben vor 4 Jahren mit unseren Diätologinnen diese restriktiven Maßnahmen total aufgehoben. Also das Einzige, was die Patienten jetzt noch nicht haben dürfen, ist Rohmilch. Die können auch einen Salat essen. Why not? Das ist ein guter Indikator, ob die Schleimhaut funktioniert. Das Hauptproblem ist eben zum Beispiel, was viele nicht wissen, wenn sie Orangen kaufen und im Kübel lassen, dann das ist eine Pilzbrutkultur. Solche Dinge, da muss man aufpassen, aber nicht beim Alltagsessen. Wenn ein Patient was haben will, dann kann er es zu 90% bei uns essen. Wie gesagt, bis auf diese wenigen Produkte. Rohes Fleisch, Rohmilch, Käse können die alles haben. Und es gab keine vermehrten Komplikationen.
Kann man grundsätzlich nach dem Prinzip One Diet Fits All vorgehen?
Nein, und das ist das Charmante an der Sache. Zum Beispiel, wir können davon ausgehen, dass ein Südeuropäer oder in Ägypten ein anderes Mikrobiom gesundes hat als ein Norweger. Was wir machen, ist regional adaptierte Küche. Das heißt, wenn Sie so wollen, ein Steirer, der kann seine Käferbohnen essen, der soll sein Kernöl dazu nehmen und Gemüse saisonal essen. Und was auch sehr interessant ist, im Winter Kraut, aber saisonal. Da gibt es sogar gute Daten, dass das gut ist fürs Mikrobiom. Das heißt, saisonal, unverarbeitet, frisch. Unsere Regel ist im Rahmen der Studie, und damit haben wir uns eben beschäftigt, keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Das empfehlen wir nicht. Und keine Süßgetränke und sonst saisonal, was dem Patienten schmeckt. Und das ist, so banal das klingt, die Hauptchallenge unserer Studie. Aber das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Wenn uns das gelingt, dann werden die Menschen das akzeptieren und im Prinzip machen sie dann eine pragmatisch alltagsfähige Ernährung, die dem Patienten auch schmecken soll. Kein Mensch isst was, was ihm nicht liegt, was er nicht versteht und was ihm nicht schmeckt.
Ich glaube, die Frage ist absolut relevant im gesamten Feld der Mikrobiomforschung. Jeder kann jetzt zum Hausarzt gehen und sich gegen erheblichen Kosten eine Mikrobiomdiagnostik selbstständig durchführen lassen. Sie bekommen Readouts der Alpha-Diversität und die taxonomische Zusammensetzung, aber für diese ganzen Befunde sind keine Krankheitswerte etabliert. Und dementsprechend sehen wir auch bei der Stuhltransplantation, das ist wahrscheinlich die fortschrittlichste Mikrobiominterventionen, die es heutzutage gibt, die in einigen Indikationen bereits zugelassen ist und die sicherlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren bei der Stammzelltransplantation zugelassen wird. Aber was macht denn ein guter Spender aus? Welche Mikrobiomkomposition muss dieser Spender haben? Und was beim Empfänger? Welche Merkmale muss der Empfänger aufweisen, damit wir wissen, welcher Spender passt am besten und was sind die Biomarker dafür, ob der Empfänger von einer Stuhltransplantation, von einer FMT überhaupt profitieren könnte. Das sind, glaube ich, alles offene Fragen, die wir aber auch im Rahmen der Studie mit adressieren können.